Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich habe ein paar E-Mails bekommen zur letzten Folge, und zwar mit der Untervermietung als Geschäftsmodell, mit dem BGH-Urteil. Und ja, es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, Geschäftsmodell sagt es eigentlich schon, wenn du mit deiner Untervermietung echt Geld verdienst, dann ist es eine Einnahme. Das heißt, du musst es auch beim Finanzamt angeben. Das kann dir sonst ganz schnell auf die Füße fallen, also mal unabhängig von dem BGH-Urteil. Also dann bitte gib es dann beim Finanzamt an. Es ist in Ordnung, du kannst deine ganzen Ausgaben dagegen setzen. Und vielleicht ist es auch noch wichtig zu sagen, oder nicht nur vielleicht, sondern wichtig, wenn du das wirklich machst, wenn du das untervermieten machst, weil du tatsächlich eine Zeit lang weg bist, bitte lass dir immer zeigen eine Haftpflichtversicherung. Überleg, ob du nicht vielleicht sogar eine Hausratversicherung abschließt, weil die deckt zum Beispiel auch jetzt, oder die springt einem bei Wasserschäden. Ja, die, wenn du dann bei dir einen Wasserschaden hast in deiner Wohnung und dein Schrank oder dein Bett ist in Mitleidenschaft gezogen worden, dann würde deine Hausratversicherung tatsächlich auch den Schaden ersetzen, und zwar voll und nicht so wie bei einer Haftpflichtversicherung nur den Zeitwert. Also überleg dir das, ob du da nicht nur wirklich bei deinen Versicherungen aufstockst. Und wie gesagt, bei deinem Untermieter, der muss auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung haben, die Mietschäden mit einschließt. Wichtig auch, dass du eine Kaution von ihm verlangst. Also auch das würde ich immer machen, einfach just in case, auch wenn es nur eine Untervermietung ist, das kann immer irgendwas kaputt gehen, verlang eine Kaution. So, gut. Dann, und dann ging es nur um die Stromrechnung, genau, weil meistens ist es so, wenn man untervermietet, dass man ja dann komplett untervermietet, also auch mit Strom, mit WLAN und was weiß ich. Und da würde ich eine Begrenzung einbauen. Das heißt, wenn du eine Pauschalmiete machst bei der Untervermietung, was sich normalerweise anbietet, weil die sind in der Regel, dauert es nicht so lang, obwohl es kein Urteil darüber gibt, wie lange das dauern darf. Also es gibt weder eine Mindestdauer bei der Untervermietung noch eine Maximaldauer. Also du kannst durchaus auch sagen, du gehst jetzt 3 Jahre nach China und vermietest die Wohnung unter. Also das ist in Ordnung. Was du dir halt überlegen musst bei der Untervermietung, was machst du mit den Nebenkosten? Verlangst du eine Pauschale, was natürlich das Einfachste ist, braucht man nicht reden, oder machst du es tatsächlich mit Abschlag und dann auch mit einer Abrechnung, einer richtigen, hast halt natürlich wieder Arbeit, das ist ganz klar. Es ist sicherlich die sauberste Regelung, braucht man nicht reden, aber es macht Arbeit. Und ja, also wenn es nicht mindestens ein Jahr dauert, dann würde ich persönlich immer auf eine Pauschale gehen. Was du machen solltest, es ist diese Pauschale deckeln. Also ich würde es von Haus aus einfach ein bisschen höher ansetzen, weil du weißt es nicht, und dann sagen, okay gut, wenn du jetzt mehr als, ja sagen wir mal, 2000 Kilowatt an Strom brauchst im Jahr, dann musst du eben nachzahlen 50 Cent pro Kilowatt, keine Ahnung, irgendwie irgendeine Zahl. Also wichtig ist, dass du auf jeden Fall das deckelst. Das Gleiche bei den Heizkosten. Du weißt deine Verbräuche vom Vorjahr, du kennst die, und da, und deswegen eben auch die Kaution, weil wenn der dann weg ist, dann würde ich so lange warten, bis die Nebenkostenabrechnung da ist und dann eben gegebenenfalls dann bei der Kaution noch die Nebenkosten dann abziehen, die jetzt einfach als mehr angefallen sind. Weil das ist leider so, wenn man eine Pauschale hat, dann sparen halt viele Leute nicht. Ja? Dann haben sie das Fenster auf und die Heizung läuft auf Hochtouren. Weil es ist ja wurscht, es ist ja alles bezahlt. Also das muss man einfach mit bedenken. Untervermietung. Also Untervermietung ist durchaus auch ein Thema, das da muss man genauer hinschauen. Ja? So viel zu dem noch. Dann noch kurz was anderes, weil es jetzt immer nur so ein paar Unklarheiten gab wegen dem Restnutzungsdauergutachten. Wir haben dieses Restnutzungsdauergutachten gehabt oder haben das, damit wir die Abschreibung praktisch verringern und die Abschreibungshöhe erhöhen. Ja, was ist das? Ein blödes Wort. Du weißt es, normalerweise hast du 50 Jahre Dauer und es sind jedes Jahr 2%, was du von deinem Gebäudewert abschreiben kannst. Es ist 2% nicht die Welt, also nicht bei Neubau ist höher, ich rede von Gebrauchten. Und deshalb kam eben vor ein paar Jahren so die Idee auf, die auch super ist, wir machen ein Restnutzungsdauergutachten und weisen danach, dass dieses Gebäude nicht mehr 50 Jahre hält, sondern eben kürzer. Ich habe da ja einen Podcast dazu gemacht. Bitte hör ihn denn an. Da haben wir, glaube ich, 2 Folgen dazu gemacht. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass du dir das anhörst. Das war der mit dem Jasper. Es ist toll, es rentiert sich auf jeden Fall. Es ist ein Unterschied, ob du 2% oder 5% absetzen kannst. Das muss man einfach sagen. So, weil es war dann das Finanzamt nicht am Justen, ist ja klar. Das will es ja nicht und hat dann versucht, alle möglichen Steine in den Weg zu legen und hat dann zum Beispiel 2021, hat der Bundesfinanzhof hat gesagt, dass der Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer nicht auf bestimmte Gutachtenformen beschränkt ist, sondern es sind alle Methoden zulässig, die eben diesen technischen und wirtschaftlichen Verschleiß eines Gebäudes, der ja da ist, plausibel darstellen. So, das hat die Finanzämter wahnsinnig geärgert und haben 2 Jahre später beschlossen, so geht es überhaupt nicht. Sie akzeptieren das zwar, aber die praktische Anwendbarkeit, die wurde wahnsinnig eingeschränkt. Die haben gesagt, sie akzeptieren nur ganz aufwendige und teure Gutachten und zwar nur von den sogenannten ÖBUFs, von den öffentlich bestellten vereidigten Gutachtern oder aber Gutachter, die 17024er, also die nach der DIN-Norm 17024 qualifiziert sind und zwar, jetzt kommt es nämlich, nur von ganz bestimmten Institutionen, also HÜBZERT zum Beispiel. Wenn du ein Restnutzungsdauergutachten machen wolltest in dieser Zeit, dann musste der Gutachter eine Zertifizierung von einer bestimmten Zertifizierungsstelle nachweisen. Was war dann? Das war natürlich, erstens mal waren die teuer, schlicht und ergreifend. Also das war sehr teuer, das war das eine. Und zweitens, ja, es gibt halt nicht so viele Gutachter da dafür. Und das heißt, das wurde dann nicht mehr so toll genutzt, dieses Instrument, weil es war bei uns zum Beispiel so, wenn du da beim Gutachterausschuss angefragt hast, dann hattest du 1 Jahr Vorlaufzeit. Und da gab es jetzt eben ein neuerliches Schreiben vom 1. Dezember 25 und die haben dann gesagt, okay, sie heben das Schreiben von 23 auf. Und damit gilt jetzt wieder uneingeschränkt die Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof. Interessant, finde ich. Ich weiß es nicht, was da intern gelaufen ist, was die für einen Druck bekommen haben. Ich finde es super. Das ist jetzt wirklich für alle richtig, richtig gut. Der Kern der Änderung ist, dass es jetzt eben keine bindenden methodischen Vorgaben mehr durch die Finanzverwaltung gibt und auch keine pauschalen Beschränkungen auf irgendwelche Gutachter oder Gutachterarten, sondern es muss einfach sachlich geeignet und nachvollziehbar sein, das Gutachten bzw. der Nachweis. Und natürlich muss man sie irgendwie qualifiziert haben. Das ist ja ganz klar. Das heißt, wir haben jetzt wieder den Wortlaut des Gesetzes, kann man sagen, und nicht irgendwelche Auslegungen, die sich die da so zurechtgelegt haben. Und du kannst es immer machen. Also sprich, wenn du jetzt eine Wohnung hast, die du schon seit 2 Jahren hast, das ist kein Problem. Mach das Gutachten. Es gilt halt dann von jetzt an. Aber es rechnet sich wirklich. Weil du kannst ja dann immer noch hinterher sanieren und so weiter. Achtung allerdings, wenn du es dann wieder verkaufst, aus irgendeinem Grund, vielleicht auch familienintern, dann geht dir diese Abschreibung wieder verloren. Also das wäre jetzt keine so tolle Idee, wenn du jetzt eine Abschreibung hast und von 5%, sagen wir mal, oder 6% oder whatever, dann sanierst du es und eigentlich bist du ja dann schon wieder besser. Oder du sanierst nicht, wie auch immer. Und nach 10 Jahren überträgst du es deinen Ehepartner, dann fängt der wieder bei den 2% an. Ja? Also da müsste er dann wieder, dein Ehepartner müsste dann wieder ein neues Restnutzungsdauergutachten machen. Aber das nur am Rande. Wichtig ist jetzt, es ist tatsächlich so, es gibt diesen UNCAS seit dem 1. Dezember 2025. Jetzt sind wir wieder frei mit unseren Restnutzungsdauergutachten. Nutze sie. Kauf keine Immobilie wegen der Steuer, aber lass um Himmels Willen die Steuer nicht außer Acht, denn die boostet richtig. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche, eine ertragreiche, eine, ja, vielleicht gute Woche beim Suchen, wie auch immer, beim Finden von Immobilien. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Ciao, ciao.